Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen gibt's schon wieder alten Hut. Was soll das denn? Ja, also letzte Woche habe ich euch ein Interview aufgetischt, das von der Game Connection kam und das war tatsächlich ein bisschen älter. Und ich habe nicht nur ein Interview gefunden auf meiner Festplatte, sondern zwei. Und auch dieses hier ist zeitlich relativ unabhängig. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das auch noch zu veröffentlichen. Und ich werde gleichzeitig versprechen, dass dies das letzte alte Interview ist, das tatsächlich hier bei Inside Moin von mir aufgetischt wird. Versprochen. Ich habe nichts mehr. Also da sind wirklich keine anderen Aufnahmen mehr auf meiner Festplatte. Ich habe einen Frühjahrsputz gemacht. Da habe ich alte Dateien gefunden. Das waren die einzigen zwei, die wir nicht ausgestrahlt haben. Und ja. Insofern steige ich jetzt wieder in meine Zeitmaschine und wir hören uns einen Podcast zu Mipuni Games an. Ein Unternehmen, das heute auch noch am Start ist. Die sind, also soweit ich weiß, immer noch im Geschäft. Und deswegen viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha. Ich bin immer noch auf der Game Connection. Heute treffe ich den Gregor. Grüß dich.
Hallo, ich bin der Gregor. Ich bin der Geschäftsführer von der Mipuni.
Das ist ein saucooler Name, muss ich mal sagen.
Mipuni? Ja, Mipuni. Da haben wir länger darüber nachgedacht. Ich habe das dann damals auch mit ein paar Japanisch Übersetzern besprochen. Kommt nämlich aus dem Japanischen, heißt drei Schritte nach vorn.
Super cool. Also es fällt auf jeden Fall sofort auf, wenn man das Logo sieht und so, und hat auch sowas, ja, leicht orientalisch angehautes eigentlich.
Nein, es ist halt so, dass wir auch einen sehr, sehr guten Corporate Identity Designer gehabt haben, der sich halt das überlegt hat, wie man quasi die Silben schön trennen kann. Und das fällt auf. Ja, also es ist so, dass viele Leute immer sagen, dass das Logo sehr schön ist und dass es sich auch sehr putzig anhört.
Sehr cool. Hat auf jeden Fall dabei geholfen, euch im Portfolio, also es gibt so eine Webseite für die Game Connection, wo man sich die Kontakte zusammensuchen kann, und das hat auf jeden Fall geholfen, sofort aufzufallen, weil man sieht so die Logos und einige sehen da so ein bisschen langweilig aus und ist mir Plumi aufgefallen. Sehr schön, also funktioniert auf jeden Fall. Ganz kurz zur Einordnung, wir sitzen hier am Tisch, am Konferenztisch, trinken gemütlich Kaffee, und was ich interessant bei euch fand, als ich mir das Portfolio angeguckt habe, ihr habt ja jetzt erstmal hauptsächlich Portierungsarbeiten gemacht, oder?
Ja und nein. Es ist so, dass wir mittlerweile, Mipuni gibt es schon seit 5 Jahren, und wir sind jetzt auch schon an die 25 Leute, und wir haben halt einen sehr, sehr starken technischen Background. Es ist so, dass wir viele Programmierer haben, und deswegen ist es so, dass wir uns vielen technischen Aufgaben bis jetzt in den letzten 5 Jahren gestellt haben, aber es ist nicht so, dass wir nur Portierungen gemacht haben. Es ist wahrscheinlich eher so, dass wir mit einem Portierung, nämlich mit der Portierung von Hitman HD Trilogy auf Xbox 360 und PlayStation 3 bekannt geworden sind, weil das dann erste große Titel waren, die wir gearbeitet haben. Ja. Es ist so, dass wir davor auch Produktionen gemacht haben, die eher so waren, dass man quasi mit einem Pitch wohin kommt und dann quasi dieses Spiel beginnt. Oder wir haben auch sogar eigene IPs gemacht, die aber nicht so bekannt sind.
Was sind so die eigenen IPs? Hast du Beispiele?
Wir haben 2012 an einem iOS-Android-Titel gearbeitet. Der ist aber dann untergegangen. Also es war so, dass wir dann nur in der Beta waren. Und darüber hinaus haben wir auch an einem Action-MMO gearbeitet, 2010.
Namentlich?
Das war Last Mysteries.
Da klingt jetzt ein bisschen. Das war Last Mysteries, klingt nach Adventure.
Es war ein Adventure-Spiel, ja. Das ist 2010, 11 dann irgendwann live gegangen.
Also nochmal wegen den Portierungen, habt ihr das gemacht als, wolltet ihr das von vornherein machen, oder ist das tatsächlich ein Mittel, um quasi das Studio aufrechtzuerhalten? Also habt ihr den Job so angenommen?
Es ist so, dass wir ja nicht nur schon seit 5 Jahren Spiele machen, sondern ein paar alte Hasen dabei haben, die schon seit 15 plus Jahren Spiele machen. Und wir kennen uns zum Beispiel schon von Rockstar Games, als es noch in Wien war, als wir an Max Payne gearbeitet haben und an GTA. Und da haben wir auch an Portierungen gearbeitet für verschiedene Plattformen. Und das heißt, das Know-how gab es schon von damals. Und das ist auch so gewesen, wie dann quasi dieses Projekt zum Beispiel wieder zu uns gekommen ist, dass man gefragt hat, so, okay, gut, ihr habt viel Konsolen-Know-how, wollt ihr dieses Projekt machen? Und nachdem wir Leute im Team hatten, die Hitman ganz toll gefunden haben, weil sie die Brand schön finden, war es dann auch quasi nicht besonders schwierig, Ja zu sagen dazu. Ja? Das war etwas, was wir gerne gemacht haben. Und es ist so, dass wir immer wieder das Team auch mit einbeziehen, wenn es um Entscheidungen geht, wie neue Projekte, und fragen, ob es halt quasi ein interessantes Projekt ist oder nicht. Weil das Wichtigste bei jedem Spieleprojekt ist, dass du eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln kannst, weil sonst wirst du auch keine gute Arbeit machen können.
Ja. Ist denn bei Portierungsarbeit, wie darf man sich das vorstellen? Also es hören jetzt auch einige Leute zu, die wissen natürlich, dass es die Ports gibt, dass Spiele für verschiedene Plattformen erscheinen, aber nur mal so für Laien gesprochen sozusagen. Was passiert bei der Portierung? Ihr bekommt also ein Kernspiel, also ein Spiel, das schon existiert, und eure Aufgabe ist es, auf anderen Systemen lauffähig zu machen. Was sind da so die technischen Hürden?
Die wichtigste technische Hürde ist definitiv, dass jede Plattform für sich gesprochen anders ist. Das heißt, es gibt verschiedene Speicherkapazitäten. Das heißt, Memory kann manchmal mittlerweile 1 GB sein, 2 GB, 4 GB oder unlimitiertes Memory. Auf PCs zum Beispiel ist es so, dass man reinstecken kann, so viel man will. Auf einer mobilen Plattform, zum Beispiel auf einem Tablet, ist es so, dass man da limitiert ist. Auf einer Konsole ist man auch limitiert. Und dann muss man mit diesen Voraussetzungen arbeiten. Grafikchip ist zum Beispiel so, dass er auch fix vorgegeben ist. Das muss damit funktionieren. Und dann ist es natürlich auch so, dass man oft die Controls anpassen muss, weil ein Touch-Interface ist zum Beispiel anders als ein Maus-Interface oder ein Keyboard-Interface, genauso wie es anders ist wie ein Controller-Interface, wenn ich jetzt an einer Konsole, an eine Konsole denken würde.
Ja. Weil ein berühmtes Beispiel irgendwie, was man auch so als Laie immer wieder hört, ist, dass die PlayStation 3 total kompliziert sei. Stimmt das?
Die Konsolen sind generell kompliziert,
ja.
Aber das liegt dann auch daran, meistens an der Architektur. Es ist nur so, je länger ein Zyklus einer Konsole dauert, desto besser kennen sich dann auch die Entwickler damit aus. Das hat man jetzt auch gesehen gehabt, dass jetzt am Ende von dem Zyklus der PlayStation 3 und der Xbox 360 wieder ganz, ganz tolle Titel erschienen sind, die die Plattform bis ins Letzte ausgenutzt haben.
Also technische Tricks benutzt haben, wo du irgendwie vor 5 Jahren oder so noch gedacht hast, das wäre gar nicht möglich auf der Konsole gewesen.
Genau so ist es, ja.
Nochmal letzte Frage zur Portierung, mich interessiert. Man sagt ja immer, so die Meisterklasse ist es, eine Portierung so hinzukriegen, dass sie auf allen Plattformen im Prinzip gleich aussieht, dass du keine Unterschiede findest und so weiter. Wie viel Arbeit muss man da reinstecken, um das überhaupt zu erreichen? Also wie viel Zeit muss man einberechnen für so einen Port?
Es ist die erste Frage dazu ist, mit was man mal anfangen kann. Weil um dieses Ziel zu erreichen, müsste man die Mindestplattform, also die geringste Plattform, als die Zielplattform nehmen und dann versuchen, das Spiel auf allen anderen Plattformen gleich gut zu machen. Das ist natürlich nicht immer gegeben, weil es kann sein, dass man zum Beispiel eine viel, viel bessere Plattform hat. Ich nehme jetzt zum Beispiel aus, wenn man ein PC-Spiel, das hat unglaubliche grafische Effekte. Und das dann jetzt zum Beispiel auf ein Tablet zu bringen, ist natürlich viel, viel schwieriger. Das heißt, dann müsste man irgendwo Abstriche machen müssen vielleicht. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man diese Entscheidung sehr, sehr früh trifft, dass man jetzt zum Beispiel ein Multiplattform-Spiel haben möchte. Dass ich jetzt sage, okay, ich möchte ein Spiel haben zum Beispiel für PC und für Konsole, oder ich möchte auch haben, dass es auf mobilen Clients laufen wird. Alles andere wird dann natürlich schwieriger. Also wenn man sich angeschaut hat, es gab Portierungen wie zum Beispiel XCOM Enemy Unknown für die Tablets mit der Unreal Engine. Das hat viele Patches gebraucht, bis es wirklich flüssig gelaufen ist. Das lag aber auch daran, dass es einfach eine sehr, sehr schwierige Plattform ist. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel manchmal PC-Umsetzungen nicht ganz gelungen sind, wenn sie auf Konsole sind oder vice versa, Konsole auf PC. Das muss man sich anschauen. Nachher ist es dann schwieriger, weil dann muss ich halt mit dem arbeiten, was ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon ein ganz ein tolles, hochqualitatives Spiel habe, werde ich dann quasi Entscheidungen treffen müssen, wo kann ich sparen? Kann ich jetzt zum Beispiel Assets rauskürzen? Es gibt weniger Musik, gibt es weniger Grafik, gibt es Grafik mit weniger Polygonen, gibt es weniger Effekte? Da wird es sein müssen, dass man dann irgendwelche Sachen streicht, und dann ist es auch so, dass es dann zustande kommt und sagt, na gut, auf der einen oder anderen Plattform schaut es jetzt nicht so gut aus.
Das sind wahrscheinlich auch so Fragen, die schon ins Game Design reingehen. Also wahrscheinlich auch lange bevor das Projekt euch erreicht, dass die Entwickler sich dann, also wenn sie wissen, das ist nur die Plattform, dann wird das Game Design wahrscheinlich auch nicht so krass ambitioniert sein, was jetzt zum Beispiel nur auf dem PC möglich wäre, was die Größe der Welten zum Beispiel betrifft, oder?
Das hängt davon ab. Ich sehe es so, dass man sich aus jeder Anforderung oder auch aus jeder Restriktion eine eigene Challenge suchen kann. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, es muss zum Beispiel auf 5 Plattformen, also auf mobilen Plattformen, PC und auf Konsole laufen, dann ist es halt darum, dass auch quasi alle Abteilungen, also sowohl Programmierung als auch Design als auch Art, das Bestmögliche dann da machen. In dem Sinne. Es ist nicht so, dass man sagt, na gut, dann wird es halt nicht so gut oder dann machen wir halt etwas, was halt gerade mal passt. Ich finde, das ist nicht das Ziel, das man sich setzen darf.
Ja. Aber jetzt habt ihr natürlich nicht nur Portierung gemacht irgendwie. Es ist auf eurer Seite, steht das zwar, aber ihr macht auch eigene Spiele. Was habt ihr jetzt momentan im Petto? Was kommt als nächstes?
Wir sind gerade dabei, kleine Sachen zu prototypen und auszuprobieren. Darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Es ist noch zu früh. Aber es ist so, dass wir vorhaben, nächstes Jahr vielleicht etwas zu announcen. Ich kann auch noch nicht mal sagen, für welche Plattform. Das ist, wir haben gerade einen Ideenfindungsprozess und versuchen da auch ein bisschen weiterzukommen.
Also kannst du schon so eingrenzen, Genre oder so?
Noch gar nichts.
Noch gar nichts? aber ihr wollt auf jeden Fall weg von diesen oder mehr machen als nur Ports, oder? Also das hatte ich so interpretiert bei der Anfrage, dass ihr irgendwie versucht, das Portfolio ein bisschen größer zu machen, ein bisschen zu erweitern.
Ich sehe es so, dass wir einfach verschiedene Säulen haben, die alle wichtig sind für uns als Firma. Es geht darum, dass wir einerseits immer Arbeiten machen würden, wie Auftragsarbeiten oder wie Ports, wo es darum geht, dass wir mit namhaften Firmen zusammenarbeiten und versuchen, ein tolles Spiel zu machen, wo es auch darum geht, dass diese Auftragsarbeiten meistens fremdfinanziert sind. Dann ist es aber auch so, dass wir eigene Ideen haben, die wir verwirklichen wollen und die können wir entweder selbst verwirklichen oder wir verwirklichen sie auch wieder mit einem Partner. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Komponente, die wir haben, dass wir auch immer wieder bei Förderprojekten mitarbeiten. Wir machen zum Beispiel gerade ein Eurostars-Förderprojekt. Ja.
Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen? Das klingt interessant.
Was wir da machen ist, wir arbeiten an Spieleprototypen für die Sprachforschung.
Ja.
Und zwar für automatische Spracherkennung in Englisch, Deutsch und Französisch mit der Uni Saarbrücken und mit ein paar anderen Firmen aus Deutschland, Belgien und der Schweiz.
Also ein gar nicht so sehr spielbezogenes Projekt oder etwa doch?
Spieleprototypen, wie ich sage, es geht darum, dass wir versuchen, über Spiele mehr Benutzer dazu zu bekommen, die Software zu testen, weil Spiele natürlich einen größeren Anreiz bieten, weil es darum geht, dass ich einen Studenten, der ein Spiel spielt, eher dazu bringen werde, quasi ein Testergebnis zu haben, als jetzt zum Beispiel jemanden, der eine Applikation in einer DOS-Box sich anschauen muss.
Ja, also auf spielerische Weise Dinge zu lernen oder irgendwie Sachverhalte begreiflich zu machen auf eine spielerische Art macht nicht nur mehr Spaß, sondern geht meistens auch besser ins Gedächtnis, ne?
Und wir erhoffen uns dadurch auch bessere Resultate bei der Spracherkennung, weil wir natürlich dann quasi ein stärkeres Attachment haben.
Das ist cool. Ihr seid in München ansässig, richtig?
Nein, wir sind in Wien.
Wie? Ach, Entschuldigung. Wien, München, da habe ich jetzt gerade was durcheinander gebracht. In Wien, das ist ja, ist das in Österreich schwierig? Wie ist es mit der Spielkultur in Österreich? Hat man da, ist die auf irgendeine Art und Weise, nachdem wie du das beurteilen kannst, irgendwie anders als in Deutschland? Also werden Games da auch teilweise gefördert und so?
Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Förderkultur in Österreich. Es gibt sehr, sehr viele Kreativförderungen für Spiele. Es gibt mehrere Programme und die werden auch nachhaltig genutzt. Das ist schon so, also wir haben jetzt in den letzten Jahren hat sich eine Kultur entwickelt, dass es sehr, sehr viele Kleinentwickler gibt, auch bedingt dadurch natürlich, dass es auf den Plattformen heutzutage weniger Hürden gibt. Ich kann natürlich viel, viel leichter ein Spiel machen, zum Beispiel für eine mobile Plattform oder für Steam, als es vielleicht noch in früheren Tagen war, wo ich halt eine Konsole gebraucht habe und auch einen Konsolenentwicklernachweis bei Nintendo, Sony oder Microsoft. Und diese Kultur hat sich auch so ausgewirkt, dass man natürlich versucht, eben auch Förderungen dafür zu bekommen, wenn man eine Spielidee hat und diese Spielidee umsetzen möchte. Förderungen geht es halt von einem Anfang, also von einem Konzept bis hin halt dann zu einer Fertigentwicklung.
Ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, habe ich mal das Subotron besucht. Sagt ihr das was?
Natürlich. Ich habe sogar bei Subotron schon mehrere Vorträge gehalten.
Ach, was, shit. Und ich war nicht dabei. Also ich habe den Eigentümer kennengelernt.
Den Yogi, genau.
Der den Laden davor hat irgendwie. Und da sind mir auch die Augen ausgefallen, als ich irgendwie in den Laden reingekommen bin und hatte da den Virtual Boy und sowas alles stehen. Also wirklich alle, die Creme de la Creme der Sammlerstücke. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sowas in Deutschland Also gut, Wien ist natürlich jetzt die Hauptstadt und so weiter. Das ist klar, dass es sowas da auch geben muss, aber sowas vermisse ich in Deutschland so ein bisschen. Also es gibt auch eine Art von Förderung. Es gibt diese NRW-Förderung und so, die ja eigentlich Filme fördern und alles. Aber das ist alles so noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, so am Anlaufen. Ich habe den Eindruck, dass ihr in Österreich da deutlich weiter seid.
Das kann ich so gar nicht beurteilen. Ich habe mich, muss ich sagen, zu wenig mit deutschen Förderungen auseinandergesetzt. Ich weiß zumindest von Entwicklern, dass es Möglichkeiten gibt, sowohl in Brandenburg als auch in Hessen als auch in Bayern zu Förderungen zu kommen.
Weil das finde, also gerade jetzt, wo wir hier auf der Game Connection sind in Frankreich, ist die Mentalität ist einfach irgendwie eine andere. Ne? Also ich hatte da gestern auch mit dem Wolf von Tricks gesprochen. So, und der sagte, die Franzosen, das ist wie mit den Comics, die lieben Spiele einfach so sehr, dass sie da auch einfach mal so Fördergelder raushauen und auch so künstlerische Spiele irgendwie fördern und einfach ein ganz anderes machen. Und in Deutschland ist es zumindest aus meiner Sicht irgendwie so, dass alles sehr kalkuliert ist und sehr, sehr strategisch und sehr auf Business ausgelegt irgendwie. Wo siehst du da Österreich?
Ich glaube, Österreich ist da schon in der Nähe von Deutschland, sage ich mal so. Ja. Es geht bei uns sicherlich auch eher darum, dass wir einen Business Case vorweisen müssen, wenn wir quasi zu einer Förderstelle kommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich das auch gut finde, weil dadurch lernt man schon quasi von einer Idee weg, dass man sich vorbereiten muss. Es wäre ja genauso, wenn ich jetzt zu einem Publisher ginge oder wenn ich jetzt zu einer Bank ginge, weil ich jetzt einen Kredit brauche, ja, dass ich quasi ein Auftreten haben muss und wissen muss, was ich eigentlich will. Wenn ich sage, ich habe eine tolle Idee und das war's, ist es so, dass ich nicht wirklich weit kommen werde. Wenn ich sage, okay, ich habe eine tolle Idee und das ist der Business Case und das ist mein Cashflow und das ist meine Geschäftsidee dahinter, dann ist es so, dass ich wahrscheinlich weiterkommen werde und dann vielleicht dann quasi sogar jemanden überzeugen werde, in das Ganze zu investieren. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man sowohl in Deutschland als auch in Österreich diese Voraussetzungen schaffen muss dafür, um überhaupt was zu machen.
Jetzt bezogen auf eure eigene Firma, man muss ja im Prinzip auch viele Positionen dann selbst übernehmen, ne? Also sowohl die Finanzplanung als auch das auch Produktmanagement und so weiter. Man ist im Prinzip, man muss eigentlich ein Multitalent sein für sowas, oder?
Ein Unternehmer muss sehr viele Sachen lernen. Also ich lerne jeden Tag irgendwas Neues dazu und ich mache auch als Geschäftsführer sehr viel von Human Resources über rechtliche Belange, über Finanzen, über mal kurz QA, über mal Projektmanagement bis hin zu Audio, alles Mögliche, ja.
Sehr beeindruckend. muss man einfach sagen. Wie viele seid ihr in der Firma?
Momentan sind wir an die 25.
25? Also, ja, cool. Also, ist ja schon eine beachtliche Größe. Und die habt ihr alle wirklich an einem Platz?
Ja, die sitzen alle in einem großen Büro.
Ah ja, also nicht dezentral, wie man es von manchen Indies kennt, sondern tatsächlich ein eigenes Büro, wo auch Kommunikation ist da wahrscheinlich auch deutlich einfacher, oder?
Es ist uns auch sehr wichtig. Also es ist uns wichtig, dass wir alle an einem Ort haben und dass wir alle miteinander reden können. Wir machen sehr, sehr viele Meetings. Wir machen zum Beispiel jeden Tag ein Stand-Up-Meeting, wo quasi besprochen wird, was eben gestern passiert ist und was man jetzt so als nächstes machen würde. Und dadurch, dass wir auch zwei Büroteile haben und beide Projekte, an denen wir arbeiten, quasi geteilt sind und quasi einen großen Raum haben, kann man schneller mal mithören und dann quasi etwas dazu sagen, wenn es wichtig ist. Das ist sehr wichtig.
Ja, also es gibt ja diese Bewegung, dass man halt, oder auch die Möglichkeit, dass man halt, wie gesagt, auch dezentral arbeitet. Es gibt ja einige, die machen das. Und da funktioniert es ja nur bis zu einer bestimmten Größe, habe ich jetzt festgestellt. Weil die Kommunikation da einfach sehr schwierig ist, wenn man sich nicht in die Augen sehen kann, wenn man nicht an einem Konferenztisch sitzt, weil die Kommunikationswege kompliziert sind, weil man sich vielleicht auch in einem Chat oder so irgendwie falsch ausdrückt. Insofern, also du sagst, es ist unheimlich wichtig, dann auch jeden Tag ein Status-Update zu kriegen, zu wissen, was der andere macht.
Finde ich schon, wenn du in einem größeren Team arbeitest. Ja, also bei einem Team von ein paar Leuten plus ist es so, dass es sehr schnell passieren kann, dass man zur selben Zeit an den gleichen Dingen arbeitet oder dass man aneinander vorbei arbeitet oder dass es etwas schon gibt, was man gar nicht weiß. Das finde ich ist gut, wenn man dann darüber reden kann. Und Kommunikation ist auch in unserem Bereich halt sehr wichtig. Also es geht darum, dass es ja, gibt ja diesen Einspruch, über das Reden kommen Leute zusammen. Ja? Das ist sehr, sehr richtig. Ja? Genauso wie man mit seinem Auftraggeber reden sollte und quasi Erwartungshaltungsmanagement betreiben muss, ist es auch so, dass man innerhalb eines Teams Erwartungshaltungsmanagement betreiben muss, um herauszufinden, ob das Design eigentlich auch genau dieselben Vorstellungen von dem hat, was jetzt bei Art rausgekommen ist und was jetzt beim Game Development, bei Programmierung rausgekommen ist. Genauso wie ich jetzt als Geschäftsführer auch immer quasi wieder Erwartungshaltungsmanagement betreiben muss und schauen muss, ob die Mitarbeiter auch das wollen, was die Firma will und ob das alles irgendwie in Einklang zu bringen ist.
Ja, sehr cool. Als abschließende Frage, irgendwas, was du von den älteren Projekten, die ihr schon veröffentlicht habt, den Hörern vielleicht ans Herz legen wollt, was man im App Store finden kann oder so?
Da könnte ich nur sagen, also dass unser aktuellstes Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ja, gut zu spielen ist, weil das ist ja auch erst seit einer Woche in Deutschland, Österreich und Schweiz erhältlich. Und zwar, das ist Anno Schaffe ein Königreich.
Ja.
Das haben wir zusammen mit Bluebyte und mit Ubisoft gemacht. Und daran haben wir letzten Jahre gearbeitet.
Anno ist ja eine mega Größe. Also ich meine, zumindest in Deutschland ist es total bekannt. Gibt es ja etliche Versionen für, auch für Wii und so weiter und so fort. War das für euch eine große Bürde sozusagen, damit zu arbeiten?
Ich muss dazu lustigerweise sagen, dass ich 2007 schon bei Related Designs gearbeitet habe, an Anno 1404. Das heißt, es war eher so wie das Zurückzukommen zu etwas, wo ich schon einmal war. Und deswegen war es eine sehr, sehr tolle Aufgabe für uns.
Anno, habt ihr das portiert auf Mobile Devices mit irgendwelchen Abstrichen, oder ist es im Prinzip dasselbe Spiel, was Anno-Fans so kennen?
Es basiert auf Anno für Browser, also Anno Online. Und wir haben das Spiel für die mobilen Plattformen so angepasst, dass es dort gut spielbar ist, das heißt, dass es zugänglich ist und dass das User-Interface so einfach wie möglich gehalten ist. Das heißt, da haben wir sehr, sehr viele Veränderungen vorgenommen. Ansonsten entspricht es dem Anno Online.
Also im Prinzip schon das umfangreiche Strategiespiel. Sehr, sehr geil. Ja, cool. Kann man jetzt im App Store finden, ist seit einer Woche raus. Ist es Free-to-Play oder?
Es ist Free-to-Play.
Also kann im Prinzip jeder mal ausprobieren und mal reingucken, ob es gefällt irgendwie. Und wenn man mehr will, kann man dann auch das komplette Spiel freischalten?
Nein, es ist so, dass man Inner-Purchases hat, wo es dann darum geht, dass man Ressourcen, Rubine, wie im Anno Online kaufen kann.
Ich hoffe für euch, dass das aufgeht, weil ich habe vorhin noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, der Mobilmarkt ist sehr, er sagte, noisy. Da passiert eine ganze Menge. Ist es schwierig für euch da überhaupt Fuß zu fassen auf dem Mobilmarkt? Das wäre vielleicht so noch eine abschließende Frage. Also, weil ich habe gehört, also ich habe mit jemandem aus Israel gesprochen, der hat irgendwie auch eine eigene Firma, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber der sagte, bei den ganzen Produkten, die sie auf den Markt bringen, ist es unheimlich schwierig, Aufmerksamkeit zu erlangen. So, man kann sich zwar irgendwie hocharbeiten in die Charts, aber wirklich oben zu bleiben, unter den ersten 5 oder 10, wäre sehr, sehr schwierig. Wie sind da so eure Erfahrungen? Ist der Mobilmarkt eine besondere Herausforderung?
Dadurch, dass es sehr, sehr viele Apps und Spiele gibt, ist es natürlich eine riesen Herausforderung. Und man braucht dazu entweder die möglichen monetären Mittel oder man braucht einen Partner, der quasi diese Aufmerksamkeit schaffen kann. Ansonsten, glaube ich, ist es heutzutage so, dass man nur noch One-Hit-Wonder haben kann, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie den Zahn der Zeit getroffen und es geht sich genau auf, mit diesem einen Konzept etwas Tolles zu machen.
Ja.
Oder eben, ich habe die anderen Möglichkeiten. Sonst, glaube ich, ist es sehr schwer, auf dem Markt das zu erreichen.
Ja. Krass, also ich habe auch, ich kann mir das dann nur so ungefähr vorstellen, so, ich kenne es natürlich nur aus der Konsumentensicht und viele andere auch, man geht in den App-Store rein und da ist ja jeden Tag was Neues irgendwie. Und die meisten Sachen sind ja auch sogar richtig gut. Und sich da zu entscheiden, ist wahrscheinlich also für den Konsumenten schon sehr schwer und als Entwickler ja umso schwerer, da irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu generieren. Oder halt, in aller Munde zu bleiben. Nicht irgendwie also für einen Tag oben zu bleiben, sondern tatsächlich für längere Zeit. Insofern wünsche ich euch da viel Glück, dass es mit Anno auf jeden Fall funktioniert.
Danke sehr.
Dann bedanke ich mich herzlich für das Interview.
Dankeschön.
Ja, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ciao.